Ich grüße euch auch ganz herzlich in diesem neuen Jahr. Bin gespannt, was Gott für uns als Gemeinde so bereithält in diesem neuen Jahr. Auch inhaltlich, so von den Predigten her. Ich habe noch keine Ahnung, was dieses Jahr so alles passieren wird. Da bin ich gerade noch dabei zu überlegen und zu planen. Aber letztes Jahr durfte ich ganz besonders erleben, wie Gott da auch führt und leitet und wie er auch einfach gute Ideen und Gedanken schenkt. Und da vertraue ich auch drauf, dass wir das dieses Jahr auch zusammen erleben werden, dass Gott uns auch inhaltlich, muss ich mal ein bisschen einstellen hier, inhaltlich einfach auch durch dieses Jahr mitnehmen wird, um uns seine guten Ideen zu geben. Das ist ja das Tolle, was wir haben, dass wir darauf vertrauen dürfen, dass Gottes Wort so reich und so vielfältig ist, dass wir keine Angst haben müssen, dass uns irgendwann die Worte und Gedanken darüber ausgehen werden, sondern wir dürfen uns von Gott überraschen lassen. Ich möchte noch ein kurzes Gebet sprechen, Gott bitten, uns wirklich mit hineinzunehmen in seine Gedanken, bevor wir dann in das Thema für heute einsteigen. Und so dürfen wir, Jesus, uns an der Schwelle dieses Jahres einfach auch wieder mit dir beschäftigen. Wir dürfen uns auf dein Wort einlassen. Danke, dass du es uns geschenkt hast und dass wir das Vertrauen haben, dass du zu uns reden möchtest. Ich bitte dich, dass du uns auch zuhören lassen willst, Herr, dass wir bereit sind und offen sind für das, was du für uns bereithältst. Schenk uns deine guten Gedanken, die unser Leben zum Guten hin verändern. Amen. Wir sind ja so gerade nach Weihnachten jetzt. Morgen bekommt ihr Besuch von weisen Männern aus dem Morgenland. Aber ich möchte schon mal einen Blick nach vorne ein bisschen weiter hinaus werfen auf die Situation, wo Jesus mit seinen Jüngern schon unterwegs ist. Jesus hat seine Jünger zu einem gewissen Zeitpunkt gesammelt. Er ist umhergezogen, hat Leute angesprochen, hat gesagt, hey, möchtest du nicht einfach alles hinter dir lassen und mir nachfolgen? Und das haben einige auch getan. Das war eine Gruppe von Leuten, die das gemacht hat. Und Jesus ist mit denen dann umhergegangen, hat eine Tour durch Galiläa gemacht und durch die Umgebung, also durch das Land Israel. Und sie haben dort auf dieser Tour, die sie zusammen erlebt haben, gemacht haben, fantastische Dinge erlebt. Ganz spannende Sachen. Und ich habe mal so im Markus-Evangelium mal versucht herauszuarbeiten, was passiert da alles nach dieser Berufung. Also Jesus beruft seine Jünger und was passiert dann in der Zeit danach? Und habe diese Liste zusammengestellt. Da ist die Stillung des Sturms. Das sind viele Geschichten, die wir gut kennen. Da wird ein Dämon ausgetrieben. Da gibt es verschiedene Heilungen, also eine Gruppe von Heilungen, die erwähnt werden und Totenauferweckungen sogar. Da werden die 12 Jünger dann ausgesendet, damit sie selber auch was unternehmen können. Das, was Jesus ihnen gezeigt hat, machen sie selbst. Sie treiben Dämonen aus und heilen Kranke. Da ist die Speisung der 5000. Da geht Jesus über das Wasser, über den See Genezareth. Da sind noch viel mehr Heilungen und wieder eine Speisung, diesmal von 4000. Da ist die Heilung eines blinden Mannes. Also wir sehen hier, das, was Jesus mit seinen Jüngern erlebt, sind faszinierende Sachen. Wir wissen nicht ganz genau, in was für einem Zeitraum das alles passiert ist. Das ist alles nicht so festgehalten mit Kalenderdatum und allem. Aber wir wissen, dass das nicht Jahre gewesen sind, sondern Monate, in denen das passiert ist. Der öffentliche Dienst von Jesus, man weiß nicht genau, zwischen 1 und 3 Jahre war er. Und in dieser Zeit ist alles das passiert und noch viel, viel mehr, was wir in den Evangelien lesen. Und ganz ehrlich, wenn wir uns so diese Liste anschauen, wer von uns würde sich wünschen, auch nur die Hälfte davon mit Jesus zu erleben? Vielleicht ein Viertel. Vielleicht nur eine Sache davon wäre schon ein ganz tolles Erlebnis, nicht wahr? Die Jünger haben alles das mit Jesus erlebt. Und noch viel, viel mehr. Und dann kommen wir fast zur Mitte des Markus-Evangeliums. Und in dieser Mitte des Markus-Evangeliums, in Kapitel 9, erlebt Jesus einen ganz besonders triumphalen Moment in seinem Leben. Er geht mit 3 seiner Jünger auf einen Berg. Und dann lesen wir in den Versen 2 bis 4 Folgendes. 6 Tage später nahm Jesus Petrus, Jakobus und Johannes mit sich und stieg mit ihnen auf einen hohen Berg, wo sie ganz allein waren. Dort veränderte sich vor ihren Augen sein Aussehen. Seine Kleider begannen leuchtend weiß zu glänzen, so hell, wie es kein Färber auf der Welt hätte glänzend machen können. Dann erschienen Elia und Mose vor ihnen. Die beiden redeten mit Jesus. Also das ist das, was man allgemeinhin die Verklärung von Jesus nennt. Also hier gestattet Gott einen kleinen Blick auf die Herrlichkeit von Jesus, die Jesus im Himmel zurückgelassen hat. Ein ganz faszinierender, ein ganz triumphaler Moment im Leben, im Dienst von Jesus. Ich denke, bei einigen dieser Jüngern stellte sich die Frage, bricht jetzt endlich das Reich Gottes an? Hinterlässt Jesus seine menschliche Gestalt oder wird er jetzt wirklich zum Triumphator, der Israel befreit? Petrus, der ist ganz wir in diesem Moment. Er sagt dann, lasst uns Hütten bauen, lasst uns hier das neue Israel errichten, lasst uns hier anfangen mit dem neuen Reich. Und dann ist dieser Moment zu Ende. Es war nur ein kleiner Augenblick. Und dann geht es bergab. Vom Berg herunter auf der einen Seite, aber dann geht es auch im Leben und im Dienst von Jesus ein Stück weit bergab. Von diesem triumphalen Moment auf dem Berg geht der Dienst dann weiter bergab ins Grab. Und dazwischen, direkt im Anschluss an diesen Moment, erlebt Jesus eine ganz besondere Geschichte, die auch nochmal zeigt, wie nah Sieg oder Triumph und Scheitern beieinander liegen können. Jesus und seine drei Jünger gehen zurück den Berg runter, zu den anderen Jüngern. Die saßen nicht untätig herum, sondern die haben gesagt, wir können ja auch was machen. Da kommen Leute zu ihnen und haben Anliegen. Die wissen, das sind die Jünger von Jesus, die waren ja auch schon mal alleine unterwegs, die können das ja alles, die haben es ja gelernt. Und jetzt bringen sie einen Sohn zu diesen Jüngern. Ein Vater bringt seinen Sohn. Und jetzt, als Jesus in diese Situation hineinkommt, hören wir von ihm folgende Worte. Was seid ihr nur für eine ungläubige Generation? Wie lange soll ich noch bei euch sein? Wie lange soll ich euch noch ertragen? Was für ein Bruch zu dem, was vorher gewesen ist. Was für ein Bruch zu diesem triumphalen Moment auf dem Berg, dass Jesus diese Worte zu seinen Jüngern aussprechen muss. Ich denke, mein Meister hat das mit seinem Lehrling auch schon erlebt, dass er diese Worte im Kopf gehabt hat, vielleicht auch sogar ausgesprochen hat, weil er enttäuscht gewesen ist, dass die nicht raffen, was man ihnen versucht beizubringen. Was ist da passiert mit diesen Jüngern, die auf eigene Faust was versucht haben? Eben, da kommt der Vater mit einem Sohn. Dieser Sohn ist stumm. Er hat Anfälle. Es wird beschrieben, dass er besessen ist. Es sind Symptome, die dem ähneln, was wir als Epilepsie bezeichnen. Vielleicht war es Epilepsie, aber hier ist klar von der biblischen Aussage, dass das nicht einfach nur eine körperliche Sache war, sondern dass da mehr dahinter steckt. Dass da ein Grund für diese Krankheit ist, der in der geistlichen Welt zu suchen ist. Er ist von einem bösen Geist bewohnt. Und jetzt wollen die Jünger heilen, als gute Azubis sich selbst beweisen. Aber sie können es nicht. Sie scheitern. Und jetzt sieht Jesus, was da passiert ist, und richtet diese Worte an sie. Und dann sagt er zu denen, bringt mir diesen Sohn. Ich will mir das selbst anschauen. Alles muss man selber machen. Der Vater erklärt die Situation und dann finden wir von dem Vater folgende Aussage. Nachdem er das alles erklärt hat und gesagt hat, die Jünger sind daran gescheitert, sagt er zu Jesus, doch wenn du kannst, hilf uns, hab Mitleid mit uns. Doch wenn du kannst, dann hilf uns. Und diese Aussage löst in Jesus etwas aus. Da ist er nicht nur stinkig über die Jünger, sondern ich spüre da auch ein bisschen eine Provokation gegenüber dem Vater. Jesus war nicht so dieser emotionslose Mann, der über allen Situationen geschwebt hat, sondern hier finden wir eine Aussage, die auch erstmal sehr herausfordernd ist. Da sagt Jesus dann, oh, Wenn es dir möglich ist, sagst du, entgegnete Jesus, also wir spüren da ein bisschen auch eine Gereiztheit. Wenn es dir möglich ist, sagst du, und dann sagt er, für den, der glaubt, ist alles möglich. Für den, der glaubt, ist alles möglich. Dahinter fragt er den Vater, wie ist dein Vertrauen in mich? Was glaubst du eigentlich, wer ich bin, was ich kann? Und darauf reagiert wieder der Vater. Der ist jetzt unsicher. Da merkt man eine Spannung in ihm drin. Und dann spricht er aus, das, was eben unsere Jahreslosung für dieses Jahr ist. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Was tut der Vater also? Glaubt er oder glaubt er nicht? Was ist jetzt bei ihm los? Es ist beides zugleich bei ihm zu finden. Und ich finde das unglaublich spannend. Denn durch diese Aussage, durch diese Jahreslosung werden wir ganz nah an die Frage herangeführt, was ist Glaube eigentlich? Was macht Glaube aus? Und welche Macht hat der Glaube? Wenn wir an die Aussage von Jesus zurückdenken, dem, der glaubt, ist alles möglich. Zu den Jüngern sagte er, ihr habt nicht genug Glauben gehabt, darum habt ihr versagt. Ihr habt nicht genug Glauben. Und ich spüre dann, wenn ich so diese Aussage von Jesus lese und dann seine Herausforderung, dem, der glaubt, ist alles möglich, in mir so diese Gedanken aufkommen. Vielleicht habt ihr die auch, wenn ihr mit sowas konfrontiert werdet. Ist Glaube am Ende also doch Anstrengung? Bedeutet Glaube, dass ich mich anstrengen muss, dass ich mich zusammenreißen muss, um ja mehr Glauben irgendwie in mir aufsteigen zu lassen. Ich habe so eine Skala in mir, meine Glaubensskala, und wenn ich fest genug drücke, dann steigt sie ein bisschen hoch. Ist das damit gemeint? Ist Glaube am Ende doch Anstrengung? Muss ich arbeiten für meinen Glauben? Muss ich nur hart genug versuchen zu glauben, damit alles in meinem Leben möglich ist? Die Gefahr daran ist, wenn wir in dieses Denken hineinkommen, ist, dass wir Krampf in unserem Glauben entwickeln. Wir verkrampfen uns, wenn wir uns anstrengen. Die Muskeln verkrampfen irgendwann. Unser Glaube verkrampft irgendwann, wenn wir das Gefühl haben, wir müssen uns hart anstrengen. Und es entsteht Frust. Und das ist in manchen christlichen Kreisen so, da wo dieser Gedanke da ist, ich muss nur hart genug glauben. Und dann ist alles in meinem Leben möglich. Dass dort Frustpotenzial ist. Weil es eben genau darum nicht geht. Glaube ist nicht Krampf. Und Glaube ist nicht Anstrengung. Es geht hier nicht darum, dass ich nur fest genug drücken muss in meinem Geist, um mehr Glauben zu entwickeln. Woran sind die Jünger gescheitert? Sind die Jünger daran gescheitert, dass sie es nicht probiert haben? Nein. Sind die Jünger daran gescheitert, dass sie es nicht hart genug probiert haben? Nein. Das glaube ich nicht. Sie scheitern nicht an ihrer Bemühung. Sie scheitern nicht an ihrer Anstrengung. Sie scheitern an ihrem Glauben. Und dazu müssen wir verstehen, was Glaube ist. Glaube ist nicht Anstrengung. Glaube ist nicht sich immer mehr bemühen. Was ist Glaube? Glaube bedeutet zunächst einmal, dass ich mir bewusst mache, wie sehr ich auf Jesus angewiesen bin. Dass ich ein immer tieferes Verständnis dafür entwickle, wie abhängig ich von Jesus bin. Und dass ich verloren bin ohne Jesus. Dass all mein Bemühen, dass all meine Kraftanstrengung, dass alle meine eigenen Wege mich nicht weiterbringen ohne Jesus. Glaube bedeutet nicht noch härter zu arbeiten, sondern sich noch mehr auf Jesus einzulassen, in die Abhängigkeit von Jesus zu begeben, zu verstehen, dass ich auf ihn angewiesen bin. Und ich kann euch sagen, woran ich das festmache. Die Jünger fragen Jesus, nach dieser ganzen Geschichte. Jesus heilt diesen Sohn. Und dann kommen die Jünger zu ihm und fragen, warum konnten denn wir nicht den Geist austreiben? Woran sind wir gescheitert? Was war unser Fehler? Und dann ist wieder eine Aussage, die auch sehr spannend ist. Er sagt, diese Art von Dämon kann durch nichts anderes ausgetrieben werden als durch Gebet. Und auch da steckt wieder das Potenzial dazu, dass wir verstehen, aha, mit Gebet meint er, ich muss nur noch mehr beten und mehr beten, mehr arbeiten, uns mehr anstrengen, wieder mehr arbeiten. Nein! Diese Art kann nicht anders ausgetrieben werden, als wenn ihr euch ganz auf mich einlasst, auf meine Kraft, nicht auf eure eigene Kraft. Glaube ist nicht Krampf und Anstrengung, sondern Glaube bedeutet, sich ganz auf die Macht Gottes zu verlassen und sich ganz in die Abhängigkeit von dieser Macht Gottes zu begeben. Und wir scheitern dort, wo wir aufhören, uns in die Nähe Gottes zu begeben. Wenn wir auf unsere eigenen Kräfte und Fähigkeiten schauen, allein. Wenn wir uns nicht auf Gottes Zusagen verlassen und wenn wir uns nicht in die Abhängigkeit von ihm begeben. Was bedeutet es dann aber, wenn Jesus zum Vater sagt, alles kann, wer glaubt? Was sagt er damit dann aus? Das ist natürlich die Kehrseite der Medaille von dem, was zum Beispiel in Lukas 1, Vers 27 gesagt wird. Bei Gott ist nichts unmöglich. Wenn bei Gott nichts unmöglich ist, dann steht diese Macht Gottes auch dem Gläubigen zur Verfügung. Und dann ist auch dem Gläubigen theoretisch alles möglich. Nicht aus eigener Kraft, sondern aus der Kraft Gottes. Und was sagt Jesus seinen Jüngern in den Abschiedsreden? Bittet. Was wird dann passieren? So wird euch gegeben. Was ihr den Vater in meinem Namen bittet, das wird er euch tun. Hier verknüpft Jesus selbst die Allmacht Gottes mit deiner Aussage, dem, der glaubt, ist alles möglich. Das ist ganz spannend. Was für Türen sich da öffnet. Was für Möglichkeiten sich da für uns in unserem Leben öffnen, wenn wir uns das vor Augen führen. Wir haben Zugang zur Allmacht Gottes. Und wie oft nutzen wir sie nicht? Wie oft machen wir Gott kleiner oder unseren Glauben kleiner als nötig? Aber auf der anderen Seite steht fest auch, dass Gott keine magische Maschine ist. Dass Gott kein Wunschroboter ist, bei dem ich mich einfach bedienen kann, so wie ich das möchte. Alles kann, wer glaubt. Gott ist allmächtig. Aber Gottes Allmacht, was bedeutet Gottes Allmacht? Gottes Allmacht, ich habe das mal in einer Predigt mal entfaltet. Gottes Allmacht bedeutet nicht, dass Gott alles tut, was er tun könnte. Auch Gott setzt sich Grenzen. Sondern Gottes Allmacht bedeutet, Gott kann tun, was seinem Willen und seinem Wesen entspricht. Gott kann alles das tun, was ihm als Person entspricht. Gott kann zum Beispiel nicht lügen. Gott kann nichts Böses tun. Das entspricht nicht seinem Wesen. Also setzt Gott sich in seiner Allmacht selbst Grenzen. Und das müssen wir im Hinterkopf behalten. Alles kann, wer glaubt. Ich versuche das mal anders zu übersetzen. Alles kann, wer in einer tiefen, vertrauensvollen Beziehung zu Gott lebt. Alles kann, wer in einer tiefen, vertrauensvollen Beziehung zu Gott lebt. Und wenn ich in dieser Beziehung zu Gott lebe, wenn ich fest in seinem Willen unterwegs bin, dann werden meine Bitten nichts enthalten, was nicht mit Gottes Wesen und Willen übereinstimmt. Ich werde dann nicht den Anspruch haben können zu sagen, Gott, schlag den tot, weil er mich genervt hat. Das wäre falsch. Ich kann auch nicht sagen, Gott, mach, dass diese Frau mich liebt, weil das wäre nicht nach Gottes Willen. Gott hat uns einen freien Willen gegeben. Er wird uns nicht zwingen zu solchen Sachen. Das heißt, alles kann, wer glaubt, bedeutet, alles kann, wer im Willen von Gott unterwegs ist und nach seinem Willen auch bittet und handelt. Das ist die Grundlage dafür. Und wenn ich in diesem Willen unterwegs bin, werde ich auch verstehen, ich bin nur als Mensch sehr begrenzt. Ich kann Gottes Willen nicht 100% verstehen. Ich kann nicht alles begreifen, was Gott in meinem Leben möchte. Ich werde immer Grenzen haben für das, was ich begreife. Und da werden wir in einer Spannung unterwegs sein. Die Spannung zwischen Gott kann alles und theoretisch könnte ich auch alles, wenn ich 100% mit Gottes Willen unterwegs bin. Und auf der anderen Seite sehe ich auch, niemand ist so mit Gott unterwegs, außer Jesus Christus. Keiner von uns. Und deshalb bleibt unser Glaube unvollkommen. Deshalb werden wir nicht alles können, weil wir immer auch an unsere Grenzen stoßen. Und genau diese Spannung drückt sich in dieser Jahreslosung aus. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ich glaube, ich verstehe, Gott ist allmächtig. Und ich verstehe, ich möchte ein tiefes Vertrauen zu diesem Gott haben. Hilf meinem Unglauben, ich gestehe ein. Bei mir ist es aber oft nicht so, dass ich in seinem Willen unterwegs bin. Mir fehlt was. Da mangelt es bei mir. Wie reagiert jetzt Jesus auf den Vater? Auch das finde ich interessant. Ja, die Aussage von dem Vater hat ihn erstmal dazu provoziert, ein bisschen zu pieksen, zu sagen, wenn mir das möglich ist, alles ist möglich, wem glaubt, wer glaubt. Jetzt sagt der Vater, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Was antwortet Jesus ihm? Sagt er, das reicht mir nicht. Komm wieder, wenn du wirklich fest an mich glaubst, wenn du dir ganz sicher bist, wer ich bin, wenn du alles verstanden hast, wenn du hundertprozentig an mir dran bist, dann kannst du wiederkommen und dann erfülle ich dir deinen Wunsch. Nein. Jesus sieht diese Spannung in dem Vater und er sieht das Herz an. Er sieht, dass der Vater den echten Wunsch hat, Jesus mehr zu verstehen. Die Macht von Jesus mehr zu verstehen. Und er erfüllt ihm seinen Wunsch. Er erfüllt ihm den doppelten Wunsch. Auf der einen Seite heilt er den Sohn. Das ist das, wieso der Vater überhaupt gekommen ist. Und auf der anderen Seite erfüllte ihm auch seine Bitte, hilf meinem Unglauben. Wie erfüllt er diesen Wunsch? Indem Jesus seine eigene Macht demonstriert. Indem er dem Vater zeigt, wozu er in der Lage ist. Er heilt den Sohn. Er hat die Macht, diesen bösen Geist zu vertreiben. Er hat die Macht über alle Mächte dieser Welt. Er lässt den Vater sehen, wozu Jesus in der Lage ist. Und genau in dieser Situation wird uns der Vater zum Vorbild. Er wird uns in drei Dingen zum Vorbild. Erstens, der Vater bekennt seinen fehlenden Glauben. Und das dürfen wir auch. Bekenne deinen fehlenden Glauben. Auch bekenne deine Zweifel offen und ehrlich. Du musst weder Gott noch anderen Menschen etwas vormachen. Gott erwartet nicht, dass wir perfekt glauben. Er weiß, dass wir unvollkommen sind. Gott, er will Ehrlichkeit von uns. So wie dieser Vater ehrlich gewesen ist in diesem Moment, wo er gesagt hat, ich glaube, ich will glauben, aber ich merke, ich kann es nicht. Du darfst deine Zweifel ganz ehrlich vor Gott ausdrücken. Und er wird dich nie dafür zurückweisen. Niemals. Und wenn du diese Zweifel hast und wenn du diesen fehlenden Glauben in dir spürst, dann geh nicht weg von Jesus in Scham vielleicht mit diesem Gefühl, ich bin nicht gut genug. Keiner von uns ist gut genug. Geh nicht weg von Jesus, sondern geh zu Jesus hin mit deinen Zweifeln. Geh näher zu Jesus, damit er aus deinen Zweifeln und deinen Unglauben einen Glauben machen kann. Das wird nur dann passieren, wenn du an Jesus nah dran bist. Du kannst nicht aus Unglaube Glaube machen, wenn du weit weg von Jesus bist. Bring deine Zweifel und deinen Unglauben zu Jesus. Geh nicht weg von ihm. Bleibe nah, und das ist das Dritte, bleibe nah an Jesus. Erlebe das Wirken von Jesus und lasse zu, dass er deinen Unglauben Stück für Stück in Glauben und Vertrauen verwandelt. Lass deinen Unglauben von Jesus und dem, was er in deinem Leben bewirken kann und bewirkt, in Glauben verwandeln. Diese Spannung, die der Vater dort erlebt, ist Wirklichkeit. Es ist die Wirklichkeit, die, glaube ich, jeder von uns erlebt, auch ich, manchmal auch täglich. Diese Spannung zwischen ich möchte glauben und ich merke, ich kann es so oft nicht. Ich möchte voller Vertrauen um etwas bitten und ich sehe, wie andere das tun und wie Gott ihnen diese Bitten erfüllt und ich merke, ich kann es so oft nicht, weil doch die Zweifel im Hintergrund bleiben. Weil dieser Unglaube doch da ist. Diese Spannung ist da. Und wir dürfen uns dieser Spannung stellen. Und diese Spannung bleibt uns erhalten, bis aus Glauben sehen wird. Aber, und das ist auch mein fester Glaube, diese Spannung kann kleiner werden. Dein Unglaube kann kleiner werden. Und dein Glaube kann stärker werden, wenn du an Jesus dranbleibst, wenn du dich auf Jesus einlässt. Und ich glaube, deshalb war Jesus ein bisschen enttäuscht über seine Jünger. Sie waren nah dran, diese ganze Zeit. Sie haben so viel mit ihm erlebt. Und sie haben dann doch versucht, aus eigener Kraft etwas zu tun. Sie haben im Unglauben gehandelt. Nicht in der tiefen Beziehung zu Jesus, sondern versucht aus eigenen Wegen, eigenen Kräften etwas zu tun. Aber spulen wir mal etwas vor. Ein paar Jahre später, die gleichen Jünger, die dort versagt haben. Was machen diese Jünger? Sie verändern diese Welt für immer. So schwach sie auch waren, so schwach sie auch geblieben sind, aber ihr Glaube ist gewachsen. Und sie haben ihre Schwäche eingestanden, sie haben ihre Schwäche zu Gott gebracht und sie haben von Gott Glauben erhalten. Und sie haben selber die Welt verändert. Nicht durch eigene Kraft, sondern durch die Kraft des Heiligen Geistes, durch die Kraft Gottes. Und sie haben Wunder erlebt. Und sie haben Menschen geheilt. Und sie haben Menschen die gute Nachricht gebracht. Und sie haben Verfolgung und Leiden ausgehalten. Sie haben nach ihrem Scheitern nicht aufgegeben, sondern sind dran geblieben und ihr Glaube ist gewachsen. Der Glaube kann größer werden und der Unglaube kann kleiner werden. Wo stehst du an der Schwelle zu diesem neuen Jahr? Was ist bei dir da? Glaube? Ein fester, tiefer Glaube, der Zugang hat zu dieser Macht Gottes? Unglaube, weil du das alles noch nicht verstehst mit diesem Jesus oder weil du das nicht wahrhaben willst oder weil du dir noch gar nicht sicher bist? Oder bist du mittendrin, so wie der Vater, dass du dir diesen Glauben wünschst und dich danach sehnst, aber auch merkst, dass da noch vieles nicht gewachsen ist? Wenn du glaubst, wenn du diese tiefe Verbindung zu Gott hast, dann geh raus und verändere die Welt mit dieser Macht Gottes. Dazu sind wir berufen. Nicht aus deiner eigenen Kraft. dann wäre das nämlich kein Glaube, sondern Glaube bedeutet, du nimmst deine Schwäche voll an, aber gehst im Vertrauen auf Gott. Wenn das dein Leben bestimmt, wenn das bei dir da ist, Halleluja, ganz ehrlich, Halleluja, dann ist es dein Auftrag, diese Welt zu verändern, Stück für Stück durch dein Leben. Wenn da Unglaube bei dir ist und du das ehrlich eingestehst, ich glaube noch nicht an diesen Jesus und ich verstehe das noch alles nicht und mir fällt es schwer, das anzunehmen, dann ist das okay. Dann lass dich aber ermutigen, dich auf diesen Jesus einzulassen, einfach von ihm überraschen zu lassen, ihn einfach einzuladen, die Tür zu öffnen und zu sagen, Jesus, ich kann mit dir noch nicht viel anfangen, überrasch mich. Sag ihm das einfach und sieh, was dann passiert. Und wenn du mittendrin bist, dann bleib nah bei Jesus. Nimm diese Spannung mit zu ihm. Lern ihn besser kennen. Beschäftige dich mit Jesus. Beschäftige dich mit dem, was er getan hat, aber bitte ihn auch für offene Augen für das, was er in deinem Leben jetzt tut. Gott wirkt jetzt in deinem Leben. Aber so oft übersehen wir das. Lass dir offene Augen schenken von Gott für das, was er jetzt tut. Lass dir Glauben schenken, dass er an dir arbeitet, dass du tiefer in die Abhängigkeit zu ihm kommen kannst, sodass du auch durch deinen Glauben die Welt verändern kannst. Stück für Stück. Durch die Abhängigkeit von Jesus, durch die Liebe, die er dir schenkt, die du anderen weitergeben kannst. Ich glaube, aber Herr, hilf meinem Unglauben.